Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Karella Iswaran. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Sie haben eine Kinder- und Jugendarztpraxis mitten in Köln. Und wenn man Ihr Buch liest, Das Geheimnis gesunder Kinder, dann wird eines ganz schnell klar, was Ihnen ein großes Herzensanliegen ist, nämlich die Gelassenheit. Ist Gelassenheit nicht etwas, was wir alle auch suchen?
Ja, Gelassenheit ist ganz wichtig, aber auch wichtig, dass wir glücklich sind. Das ist die Grundform eines Menschen, glücklich. Aber das wird oft vergessen.
Und wie beziehen Sie jetzt diese Gelassenheit auf gesunde Kinder?
Also, ich finde grundsätzlich, dass nicht nur Gelassenheit und die Gesundheit eines Kindes ist das, was wichtig ist, sondern vielmehr auch, wie Eltern darüber nachdenken. Und es war mir ein Anliegen, dieses Bewusstsein bei Eltern zu erwecken. Das Bewusstsein, dass die Kraft der Gesundheit, die Gelassenheit und die Stärke der Kinder liegt in der Kraft der Eltern. Und das müssen wir bewusst machen.
Ja, ich hatte den Eindruck beim Lesen, Sie fangen bei der Therapie erstmal bei den Eltern an, bevor Sie sich den Kindern widmen. Ist das richtig?
Ja, weil das Kind wird geboren und kommt in diese Welt. Und die Eindrücke und Verhaltensweise lernt er von seinen Eltern. Deshalb ist diese Schraube so wichtig, wie Eltern denken und wie sie ihre eigene Kraft wahrnehmen. Und das wird oft vergessen, leider.
Und es kommen aber natürlich sehr viele gestresste Eltern zu Ihnen in die Praxis.
Ja.
Wenn Sie so eine Skala nehmen von 1 bis 10, wie gestresst sind die Eltern heutzutage?
Es ist ganz unterschiedlich. Der Stress der Eltern ist von 1 bis 10 wirklich in jeder Form präsent. Aber ich habe das Gefühl, dass es verschiebt sich immer zu mehr Stress. Und in meinem Buch versuche ich, dieses Thema anzugehen. Ich versuche es nur, sondern ich beschreibe das ganz genau. Und was ganz toll ist, ist, dass es möglich ist, ja, trotz Stress, trotz Schwierigkeiten und Hindernisse, die wir in unserem Leben haben, unsere Kraft so zu generieren, dass wir unsere Kinder stark, gesund und glücklich großziehen. Das ist möglich.
Ja, welchen Einfluss hat da beispielsweise die Gelassenheit der Eltern auf die Selbstheilungskräfte der Kinder?
Ja, das ist eigentlich eine ganz selbstverständliche Sache. Wenn ich gelassen bin, dann bin ich nicht gestresst. Wir können ja nur eine Form von Zustand zeigen oder empfinden. Ich bin entweder gelassen oder gestresst. Beides geht gleichzeitig nicht. Mit dem Stress tun wir was ganz Schlimmes. Wir fangen damit an, dass Stress im Grunde genommen eine gesunde Sache ist in Momenten der Veränderung. Ja, wenn ich das kurz erläutern darf, was Stress ist. Wenn wir leben, jeden Tag haben wir Veränderungen und wir müssen uns anpassen. So zum Beispiel, wir wollen schlafen und wenn ein Kind schreit, muss ich irgendwas tun, ich muss mich anpassen. Wenn ich das Kind aber nicht ruhig kriege, dann schütte ich Stresshormone aus. Und das führt nur zu einem Zustand. Das führt dazu, dass ich mich ganz primitiv verhalte.
Und überträgt sich letztendlich natürlich auch an das Kind.
An das Kind, ja.
Und Sie haben unterschiedliche Methoden entwickelt, wie man eben mit dem Stress besser umgehen kann. Eine Methode heißt der Beneficial Thinking,
nennt sich
vorteilhaftes Denken. Ja. Vielleicht können wir Sie gerade auch mal als Beispiel nehmen. Sie sagten eben, oh, ich bin nervös. Wie gehen Sie jetzt mit sich um? Wie wenden Sie das vorteilhafte Denken?
Genau. Es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen verstehen, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, dass für Leute, die mit Neurowissenschaft nichts zu tun haben, sollen wir das uns vorstellen, dass wir vielleicht ein Eis haben, ein Eis mit 3 Kugeln. Und im Basiseis ist so ein primitives Hirn. Und damit können wir nur kämpfen und fliehen, wenn wir Stress haben. Dann kommt das Mittelhirn im Grunde genommen, wo wir unser Herz haben, sage ich immer.
Die Emotionen.
Die Emotionen. Und das ist eigentlich im Grunde der Schlüssel zu allem. Weil alles, was wir empfinden, ob wir etwas sehen, hören oder fühlen, unser ganzes Sinnesorgan, unsere Augen, unser Mund, unsere Ohren, unsere Haut, ist verbunden mit einem kleinen Kern im Mittelhirn, die heißt Amygdala. Deshalb sage ich immer Amy dazu. Mhm. Und Amy sitzt da und ihre einzige Aufgabe in unserem Mittelhirn ist zu gucken, ob Gefahr herrscht. Deshalb ist Amy immer wach. So, Amy ist verbunden mit einem ganz kleinen Platte, unser kleiner Seepferdchen nennen wir das, weil es so aussieht. Und die beiden diskutieren immer und sagen, hey, ich habe was gesehen, gut oder schlecht. Ein Seepferdchen sagt immer, ja, das ist super oder nein. Und das basiert auf die Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Davon abhängig schütten wir dann Stresshormone aus oder Glückshormone. Und wenn wir aber Emi trainieren, alles als Gefahr zu sehen, zum Beispiel wenn ein Baby weint oder zum Beispiel wie heute eine Sendung da ist, schüttet unser Körper Stresshormone aus. Das führt aber nur dazu, dass ich nicht mehr denke.
Wie wenden Sie jetzt das vorteilhafte Denken an in dieser Situation?
Genau, ich habe gedacht, wir machen eine Strategie und das habe ich auch gerade angewendet. Ich sage immer, stopp, hör auf mit allem und atme tief ein. Wenn ich tief einatme, stoppt mein Gehirn diese Ausschüttung von Stresshormonen automatisch. Und dann denke, ist diese Sendung jetzt wirklich lebensgefährlich? Nein, ist es nicht.
Können Sie ganz beruhigt sein, Sie kommen hier heile wieder raus.
Und so lache ich, dann bin ich viel entspannter und kann dann auch vielleicht Ihre Fragen vernünftiger beantworten.
Sehr gut. Und was ganz lustig ist, Sie haben nämlich einen Salzstreuer mitgebracht.
Genau.
Und können auch anhand dessen das Stressverhalten bei uns im Körper erklären. Wie das denn?
Das ist, Entschuldigung, eine Salzstreuer. Und was ganz wichtig ist, das ist, wenn wir uns das vorstellen, in diesem Salzstreuer ist voll mit Salz. Und Salz können wir uns mit unserem Stresshormon vergleichen. Und jedes Mal, wenn ich mir einen negativen Gedanke einsetze, kommt das Salz raus in meinen Körper. Und zwei oder drei wichtige Dinge müssen wir uns merken. Dieses Salz ist nur begrenzt. Je mehr ich davon ausschütte, desto schneller ist es verbraucht und ich werde depressiv. Deshalb sehr, sehr oft gestresste Menschen enden in der Depression, weil dieses Stresshormon ist dann aufgebraucht. Das ist wie bei der Diabetes. Das Zweite ist, dass diese Stresshormone lagern sich in unserem Körper. Wenn ich mich jetzt über diese Sendung stresse, was für mein Leben letztendlich keine Gefahr bedeutet und auf dem Weg vielleicht zum Bahnhof mein Zug vielleicht verspätet oder wie auch immer, stresst mich ja jeden Tag über Kleinigkeiten.
Letztendlich verschenkte Energie.
Letztendlich verstreue ich mein Salz. Und der dritte Punkt ist, dass wenn diese Salz in unserem Körper sich lagert, kommen das, was wir Zivilisationserkrankungen nennen. Es führt zur Depression, es führt zur, im Grunde genommen, Bluthochdruck, Übergewicht. All diese Sachen werden beeinflusst oder Verkalkung der Gefäße. Insofern, wir machen uns krank. Und das dritte wichtigste Punkt ist, mein Gegenüber wird überhaupt keine positive Veränderung erfahren, weil ich nicht mehr denken kann. Diese Stresshormone blockieren mein Gehirn. Und also, das müssen wir uns als Eltern merken.
Ganz viele negative Folgen. Aber ist es denn tatsächlich so einfach zu sagen, stopp, ich atme mal tief durch?
Ja, es ist so einfach, ist das. Man sollte es ausprobieren. Weil in der Sekunde sagt mein Gehirn, stopp, kein Stresshormone. Und in der Zeit habe ich vielleicht eine Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, was ist jetzt los? Als Beispiel, wenn ein Kind schreit, fällt auf der Straße. Ich bin mit meinem Sohn spazieren und er fällt und schreit. Als erstes denke ich, Notfall. Aber wenn ich einatme und dann denke, dann sage ich, was ist passiert? Ja. Hat er sich schwer verletzt? Muss ich einen Notarzt rufen oder nicht? Aber ich spare mir ehrlich ganz viele Stresshormonausschüttungen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Äthiopien denken? Hungersnöte, Dürreperioden und Bürgerkrieg, politische Instabilität. Ja, das sind so die Schlagzeilen, die unsere Wahrnehmung von Äthiopien geprägt haben. Kerella Iswaran, seit 20 Jahren haben Sie Ihre Kinderarztpraxis in Köln. Was sind denn Ihre Erstgedanken, wenn Sie an Äthiopien denken?
Ja, ich denke natürlich an meine Familie in erster Linie. Und das ist auch wichtig vielleicht, alle Eltern mitzuteilen, dass Kinder denken nicht dann an Kriegen, an den Hindernissen, Schwierigkeiten im Leben, weil die überhaupt nicht die Vorstellungskraft haben, darüber nachzudenken. Und das, was wir oft sehen, ist, dass Eltern erklären den Kindern dann, wie die Zustände in der Welt sind und so weiter. Das bringt dem Kind gar nicht viel.
Vielleicht können Sie Ihre Familie dort mal beschreiben. Sie sind, glaube ich, in einer relativ wohlhabenden Familie aufgewachsen. Ja. Ihr Vater
war Diplomat, der war Journalist und hat dann später mit dem Kaiser gearbeitet. Und meine Mutter war gelernte Sekretärin, die hat in einer Firma gearbeitet, aber dann, als wir alle kamen, musste sie ja doch zu Hause bleiben. Es war sehr nett, sie war streng. Und was ganz toll ist, was ich auch heute noch allen plädiere, es gab in der Familie eine gewisse Form von Hierarchie. Es gab Eltern und Kinder. Und Kinder haben miteinander gespielt und es war immer sehr respektvoll den Eltern gegenüber. Also Respekt und Liebe stehen sich nicht im Wege.
Höre ich daraus, dass der Respekt ein wenig verloren gegangen ist?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, das Verständnis dafür ist vielleicht nicht mehr da. Das ist, Eltern einen Respekt verlangen müssen, damit das Kind versteht, dass die Eltern aufpassen auf ihn und auch zuhört. Ich kann ja nur zuhören, wenn ich auch meine, dass derjenige, der mir was sagt, auch was Wichtiges zu sagen hat. Und wenn wir Respekt bei den Kindern nicht erlangen, dann wird es schwierig später.
Ja, Sie gehen auch immer wieder auf Traditionen und Werte Ihrer Kultur ein in Ihrem Buch. Es wurde dann aber auch sehr schwierig. 1974 wurde der Kaiser gestürzt, die Kommunisten übernahmen das Regime und dann begann für Sie auch eine schwierige Zeit. Inwiefern?
Ja, schwierig ist die Frage. War das wirklich schwierig? Wir haben Schwierigkeiten, aber wir haben das nicht als Schwierigkeit betrachtet damals als Kinder. Meine Eltern haben mir einen riesen Gefallen getan, indem sie das mit mir nicht durchdiskutiert haben. Also dieses Verständnis für Gefahr und für Angst war in mir nicht präsent, als Jugendliche auch nicht. Ich wusste nur, dass es alles sehr ungemütlich wird. Kein Uni mehr gab, es war Krieg, wird überall geschossen und Menschen würden verhaftet. Und meine Eltern haben ganz trocken gesagt, du möchtest studieren, also müssen wir dir einen Ort suchen, wo du studieren kannst.
Vielleicht beschreiben Sie gerade mal die Situation, als Ihre Mutter Sie dann am Flughafen verabschiedet hat. Sie sind dann nach Ungarn geflogen zum Studium.
Also in Äthiopien beim Verabschiedung gibt es immer einen riesen Heulkrampf. Die Leute sind emotional total auseinander und fertig. Meine Mutter stand da, guckte mich an, nahm mich im Arm und sagte, du schaffst es schon. Und wenn nicht, komm wieder zurück. Ich liebe dich. Und Gott, pass auf dich auf. Ja. Und diese Worte bleiben bis heute noch in meinem Kopf. Auf dem Weg hierhin habe ich auch gedacht, ach Carella, du schaffst es schon.
Also das Vertrauen, was Sie eben auch ansprechen, ist so wichtig.
Ja, das Vertrauen, dass Eltern in ihr Kinder vertrauen, das gibt den Kindern Kraft.
Das war jetzt ein Beispiel, wie dieses Vertrauen eben auch aufgebaut werden kann. Sie haben ja viele Beispiele aus der Praxis. Was können Sie den Menschen auch mitgeben, die oft verzweifelt sind, auch in schwierigen Situationen?
Dass Eltern oder Menschen den langen Weg vor sich haben, also dass sie überlegen, was ist das, was ich will und wo will ich hin. Auch davon unabhängig, ich sage mal, wir haben eine Gesellschaft, was sehr sorgengeplagt ist. Wir haben eine Gewohnheit daraus gemacht. Aber wir wollen eigentlich glücklich sein. Und will ich wirklich nur in Sorge leben? Es wird uns auch oft gesagt, man muss sich Sorge machen. Nein, stimmt nicht. Es ist netter, viel schöner, glücklich zu leben. Dann den Weg müssen wir suchen und das ist machbar.
Kinder- und Jugendärztin Carella Iswaran in SWR1 Leute. Der Horror für Eltern ist ja, es kommt ein Anruf aus der Schule, Kindergarten, ist irgendetwas ganz Schlimmes passiert. Wie sollten sich Eltern dann darauf einstellen?
Ach, ich habe ein tolles Beispiel, weil mir ist das vorhin vor ein paar Monaten passiert. 3 Tage vor meinen Sommerferien bekam ein Anruf vom Betreuung, dass ein Notarzt draußen steht und mein Sohn liegt drin. So, das Erste, was ich gesagt habe, ist, was ich auch allen empfehle, tief Luft einatmen. Und dann erst denken. Stopp, atmen, denken, handeln. Und ich habe dann gefragt, was ist mit meinem Sohn passiert? Der ist gefallen, hat seinen Arm durchgebrochen und er hatte Medikamente bekommen. Und dieses Denken hat uns allen geholfen, weil die Notärztin wüsste nicht, wohin mit meinem Sohn. Und ich hatte die Sprechstunde noch, ein paar Patienten noch, das war mittags. Und ich habe einfach gesagt, wissen Sie was? Fahren Sie dann dahin, weil da ist die Kinderchirurgie und nicht da, wo Sie ursprünglich wollten, weil die hatten keinen Kinderchirurgen. Das hat uns allen geholfen, dass ich in diese Sekunde gedacht habe.
Ja, Sie konnten sich dahingehend, ich sag mal, umprogrammieren, aber das fällt natürlich vielen Menschen auch in solchen Horrorsituationen erstmal sehr schwer. Sie beschreiben da ein Beispiel, da hat ein Mädchen mit einer Gabel in eine Steckdose gepackt und dann passierte was?
Ja, das Kind ist dann auch direkt, hat einen Herzstillstand und der Vater stand, oder die Mutter weiß gar nicht mehr, die Geschichte ist schon lange her, die Eltern auf jeden Fall, die Schwiegermutter war auch dabei, die standen da und die haben tatsächlich auch den Notarzt gerufen, das Kind wurde reanimiert, ist dann auch ein paar Tage später wieder gesund nach Hause gebracht worden, die waren entlassen. Die kamen dann und die saßen bei mir in der Praxis und ich sage, ja, ich freue mich, dass ihr Kind läuft rum und es ist alles passiert, es waren natürlich ein paar Wochen sind vergangen. Und der Vater war aber sehr betrübt. Ich habe gesagt, warum eigentlich? Und er sagte, mein Kind ist gesund und es geht ihm gut, aber diese Erinnerung geht nicht aus meinem Kopf. Und ich habe ihm sofort gesagt, das müssen wir ändern. Sie müssen vorteilhaft, beneficial thinking, ändern Sie diese Gedanke, die gibt's nicht mehr.
Aber die Angst sonst ist natürlich permanent
da. Die Angst ist ja da, aber das nutzt uns ja nicht. Wir können dann Sicherheit einbauen. Das war auch nicht Fehler von den Eltern, sondern die war gerade in einen Neubau eingezogen. Wir müssen taktisch handeln, weil Angst lähmt. Wir müssen Gefahren ausweichen. Denn abgesehen davon, Gefahr passiert eigentlich relativ selten. Im Alltag haben wir, die meisten Menschen haben ein gutes Leben. Insofern, Angst lähmt, bringt nichts, nur Ärger. Insofern überlegen wir, was tun wir denn?
Gibt es Hilfestellungen, um dieses Beneficial Thinking dann auch wirklich einzurichten? Wie konnten Sie diesem Herrn helfen?
Ja, ich habe dem dann erklärt, zum Beispiel in dem Fall, der war traurig, der hat geweint bei mir in der Praxis. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie was, lass uns mal über was anders denken, weil nämlich diese Gedanken hinterlassen eine Spur im Gehirn und die werden immer fester. Je mehr wir darüber nachdenken, werden die fester, bis die uns ersticken und wir werden krank dadurch. So entstehen auch teilweise Psychosen, Krankheiten. Psychose würde ich nicht sagen, das ist ein ernsthafter Krankheit, aber alle möglichen alltägliche Dinge. Man sagt immer, wir steigern uns rein. Ja? Und wir müssen uns wieder ganz schnell wieder aussteigen. Und ich habe dem gesagt, wissen Sie was? Denken Sie an Kaiserschmarrn stattdessen. Der guckt mich dann an, sagt Kaiserschmarrn. Ja, sage ich, wie viel Eier braucht man und wie macht man das? Und dann fing er an, selber zu lachen.
Und das heißt, in der Situation, wo genau dieser Horror passiert, müsste er da schon an den Kaiserschmarrn denken. Wäre das richtig?
Ich sage immer, wenn die Gedanken kommen, die ungesund sind, die uns krank machen und wieder unsere Salzausschüttung oder unsere Stressausschüttung verursachen, ist es sehr wichtig, dass wir einen Ersatzgedanke finden.
Also schnell handeln, aber nicht vorschnell handeln.
Ja, handeln erst nach dem Denken.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Karella Iswaran, Kinderärztin aus Köln. In Äthiopien sind Sie aufgewachsen. Und ganz oft erscheint das Wort Kultur, Werte, Tradition in Ihrem Buch Das Geheimnis gesunder Kinder. Inwiefern spielt eben diese Tradition aus der Heimat eine große Rolle auch bei der Gesundheit?
Ja, die Traditionen und Rituale und Werte sind ja von Menschen, stammen aus menschlicher Intelligenz letztendlich. Und die sind dafür da, dass die uns stützen. Die geben uns eine Richtlinie. Eine Linie im Leben und helfen uns, wenn wir im Stress sind und haben Angst, geben uns Vertrauen. Und das ist ganz wichtig, weil es ist unterschiedlich. Zum Beispiel, mein Vater stammt aus Indien. Die machen sehr viel Yoga. Und wenn ihr Stresslevel ein bisschen tiefer ist und sie kommen auf einen Punkt, wo sie wirklich nicht über jede Sache sich aufregen, sagen sie, wir sind in Nirvana, sagen die dann auch so ungefähr. Beseelt ist auch ein Wort. Ja, die bringen uns bei, mit unserem alltäglichen Hindernisse und Schwierigkeiten klarzukommen. Die helfen uns.
Und dennoch scheinen ja eben auch Traditionen und Kulturen so unterschiedlich im Umgang zu sein. Auch zum Beispiel bei dem Thema Stress oder Schreikinder. Ja. Also Sie beschreiben eine Situation aus dem Buch, wo Sie auf Ihre kleine Schwester Acht geben sollten. Aber Sie sollten eben dann gucken, wenn sie nicht schreit. Warum das?
Genau, weil in Äthiopien damals, als ich ein kleines Mädchen war, gab es überhaupt keinerlei medizinische Versorgung. Und dass ein Kind schreit, war immer ein gutes Zeichen. Die sagten auch immer, der kann richtig kräftig schreien. Gott sei Dank. Und die haben dann immer sich gefreut. Heute ist, wenn ein Baby schreit, eher eine Gefahr. Wird als Gefahr betrachtet. Und aber das ist normal. Babys schreien, vor allem in den ersten 3 Monaten. Das gehört zum Kind. Und wie wir das sehen, ist nicht verkehrt, dass wir darüber nachdenken und sagen, ja, toll, dass das Baby schreit. Das heißt nicht unbedingt, dass es krank ist. Wir sehen eher, dass das Kind krank ist, ein Neugeborenes vor allem in den ersten 3 Monaten, dass sie jammern. Die schreien nicht, wenn die krank sind. Die sind ruhig, die trinken nicht vor allem. Und das war damals ganz wichtig. Meine Mutter hat immer gesagt, geh mal doch mal schauen, das Kind ist so ruhig. Das Baby vor allem. Ne?
Und aber gerade diese Situation der Schreibabys ist ja etwas, was man in unserer Gesellschaft sehr häufig hört, was die Eltern wiederum natürlich auch stresst, wenn sie alles versucht haben, ja, mit Massieren, mit Vorsingen, mit Tragen und nichts nutzt etwas. Dann gibt es wahrscheinlich wieder ihr vorteilhaftes Denken, oder?
Ja, genau. Wir können ja nicht viel daran ändern, dass ein Baby schreit, sondern wir können viel an unserem Verhalten ändern. Weil die Babys schreien nun mal in dieser Anpassungsphase von 3 Monaten. Das ist ja das natürliche Charakteristik eines Neugeborenes in den ersten 3 Monaten. Aber wir können auf jeden Fall sehr viel tun, indem wir unser Stressniveau reduzieren und die Ausschüttung von Stresshormonen. Das wäre wichtig und hilfreich.
Ja, ein Papa aus Karlsruhe meldet sich per Mail ins Studio, Dietmar aus Karlsruhe nämlich, und der schreibt, danke, sagt hier mal ein Papa, nachdenken, umdenken, neudenken. So fasst er das Ganze zusammen. Ich glaube, er hat die Botschaft direkt verstanden.
Das finde ich ganz toll. Ist auch eine wunderbare Aussage. Nachdenken, umdenken. Wir müssen umdenken. Nicht alles in eine negative Richtung sehen. Sorgen bedeutet eigentlich nichts anderes, als der Aussicht ist schlecht. Wenn ich mir Sorgen mache, mache ich mir Sorgen, schütte Stresshormone aus, weil ich denke, es ist was Schlimmes. Aber wenn ich dann gleichzeitig denke, es ist nichts Schlimmes. Zum Beispiel, ist nicht das Kind, was krank ist, sondern die Natur des Kindes ist das, was es zum Schreiben bringt. Das hilft zum Beispiel bei uns damals, als die klein war, haben die Mütter immer gesagt, oh Gott, das böse Geist hat mein Baby erfasst. Die haben nie gedacht, dass das Kind krank ist. Und da haben die dann irgendwie Weihwasser da geschüttet und so weiter. Und das ging die Zeit auch rum. Wir müssen es heute nicht so machen, aber wir können auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir als Eltern, die unausgeschlafen sind, auch nochmal sehr empfindlich in den ersten 3 Monaten, dass wir vielleicht Unterstützung bekommen, dass wir uns Phasen der Ruhe gönnen oder verlangen das auch noch.
Aber es gibt natürlich auch viele äußere Umstände, die Eltern dann auch nervös machen. Sie beschreiben da auch, wie ein Umfeld reagiert, beispielsweise eine Schwiegermutter, die die Mutter dann auch nervös gemacht hatte und sagte, Mensch, hat das Kind vielleicht Klumpfüße? Also auch diese äußeren Umstände, was geben Sie da für Tipps, wie die Menschen da auch entspannt damit umgehen können?
Ja, ich muss auch an dieser Stelle nochmal betonen, dass Eltern in Deutschland es gar nicht so leicht haben, weil die bemühen sich alle wirklich und die tun ihr Bestes für das Kind. Aber die Umwelt um sie herum ist auch nicht so einfach. Erstens gibt es diese traditionelle Stützpunkte nicht mehr so sehr und die, die da sind, fragen auch immer und verunsichern einen. Und da sage ich immer, ist Vertrauen angesagt. Gucken Sie sich Ihr Kind an und fragen Sie sich selbst.
Wir bleiben noch mal kurz bei dem Thema Schreikinder, weil das auch der SWR1-Hörer nämlich beschäftigt. Marc-André Siegler aus Freiburg zum Beispiel schreibt ins Studio, ich habe so geschrien als Baby, dass ich mit 5 Monaten einen Leistenbruch bekam, habe insofern ein anderes Bild als Ihr Gast. Er bezieht das auf die unterschiedlichen Kulturen, was Sie gerade erwähnt hatten. Also schreien ist ja per se nicht gut, oder?
Gar nicht gut. Wir sollen die Babys nicht schreien lassen. Und das war auch nicht der Botschaft. Es ging darum, dass wir uns nicht so sehr Sorgen machen sollen. Das gehört ja zum Kind. Aber wir wissen auch in vielen Ländern, dass die Babys getragen werden. Das Wort Schreibaby gibt es eigentlich, habe ich nirgendwo gehört. Nur in Deutschland, glaube ich. Wir müssen uns eine Bindung aufbauen mit unseren Babys. Und wir wissen, dass es ist schon direkt nach der Geburt so wichtig ist, dass wir die Babys im Arm nehmen und trösten. Das betrifft aber allen Menschen. Wenn jemand schreit, nicht nur ein Baby, sondern ein älteres Kind oder weint, wir als Eltern müssen diese Person trösten und beschützen. Und das gibt diesem Kind auch ein Vertrauen, eine Bindung später, eine starke Bindung zu den Eltern. Insofern, das war vielleicht ein anderes Verständnis dafür. Aber die Sorgen, die ich dabei mache, das ist das, was mich beschäftigt.
Aber um bei dieser Situation zu bleiben, so zu schreien, dass tatsächlich auch ein Leistenbruch passiert, ja, da fragt man sich dann ja auch gleich, ja, wer ist schuld? Was haben Eltern falsch gemacht?
Eltern machen nie was falsch und die sind auch nicht schuldig. Ich mag das Wort nicht, Schuld, weil man denkt immer, jemand hat was falsch gemacht. Nein, Dinge passieren im Leben. Wir haben Situationen, die uns begegnen. Wir müssen uns dann anpassen. Babys schreien, die fallen, die haben Unfälle. Manche sind wirklich schicksalhafte Situationen, wie wenn ein Kind einen Gegenstand in eine Steckdose reinsteckt. Und wir haben einen Unfall dann. Also diese Situationen passieren im Leben. Wie wir damit umgehen, ist aber etwas, woran wir arbeiten können.
Was ich raushöre, was ganz entscheidend ist, ist die Bindung. Vielleicht haben Sie da noch Hilfsmittel, wie die Eltern eben von Anfang an eine gute Bindung schaffen können.
Die Eltern haben das in sich. Alle Eltern wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen. Die nehmen sie im Arm, die lieben sich. Was ich aber vielleicht hier betonen kann, ist, dass wir überlegen immer, wie wir Dinge für unsere Kinder verbessern können. Wir gehen immer einen anderen Weg und wir denken immer, was kann ich jetzt besser tun? Was kann ich optimieren? Wie kann ich dieses Kind bei der Entwicklung helfen? Aber genauso müssten wir vielleicht sogar mehr darüber nachdenken, was macht uns glücklich als Familie? Was sind die Sachen, die glücklich machen? Was ist wichtig? Was heißt Liebe? Was heißt Empathie? Was heißt Respekt? Was heißt Dankbarkeit? Und diese Dinge können wir auch unseren Kindern beibringen.
Es klingt so simpel, wenn Sie das jetzt sagen, aber die Eltern, wenn man schaut, sind ja vielfach einfach wirklich auch verzweifelt. Was glauben Sie, wo kommt das her, wenn Sie jetzt mit so einfachen Botschaften kommen?
Ja, Eltern sind ganz toll, weil die wirklich ausnahmslos alle bemühen sich, Dinge so hinzukriegen, dass es den Kindern gut geht. Manchmal gelingt es nicht und dann, was denen verzweifelt ist, diese Sorge bringt, ist, dass sie es nicht schaffen. Die schaffen es tatsächlich nicht, das Kind zu beruhigen. Die schaffen es nicht, dass das Kind gute Noten in der Schule bekommt. Die schaffen es nicht, dass das Kind schläft. Und das frustriert und versetzt uns in Angst und Sorge manchmal. Vor allem auch, wenn ich selber nicht schlafe als Mutter. Und meine Botschaft ist, vielleicht denken wir daran, wie wir das und die Situation verbessern können, indem wir ein bisschen unsere Gedanken anders shiften.
Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten.
Hildegard Knef singt für Karela Isvaran, unser Leutegast. Generation XXL, 3,5 Millionen Kinder in Deutschland sind fettleibig. Das ist ein Problem, was so einfach auch gar nicht in den Griff zu kriegen scheint. Woran liegt das?
Wir haben viel zu viel zu essen und das Bewusstsein für das Essen ist nicht vorhanden bei vielen Eltern. Ich denke, das ist auch eine Sache, wo nicht jemand per se schuld ist, sondern wir sind ja wirklich programmiert, immer daran zu denken, dass unsere Kinder essen müssen. Und wir sehen auch bei den Kleinkindern, die sich selbst steuern, dass Eltern sich sehr häufig Sorgen machen und sagen, Mensch, mein Kind isst nicht. Das ist ein häufiges Thema. Und Eltern machen sich viel zu viel Sorgen. Und die Kinder lernen dann in der Regel, das zu essen, was sie zu Hause bekommen oder nicht. Es ist auch sehr schwierig. Wir können nicht sagen, dass eine Person schuld ist. Die Mutter oder der Vater sind nicht nur die Schuldigen, sondern der ganze Alltag muss geregelt werden. Was gibt zu essen? Wie bereitet man das vor? Wir müssen darüber mehr nachdenken und manche haben die Möglichkeit nicht.
Aber diese Krankheit Adipositas, die ja inzwischen wirklich auch als Krankheit gilt, wie lässt die sich erfolgreich behandeln?
Ja, es gibt nicht eine Tablette oder eine Pille oder eine Gedanke. Ich denke, eine Früherziehung ist wichtig und nicht die Kinder erziehen wir, sondern die Eltern und wir bringen dem bei. Und ich glaube, das wäre die Aufgabe von Krankenversicherungen, da Geld zu investieren. Sie würden sich erschrecken, wenn ich Ihnen sage, dass Kinder in meiner Praxis für ihre Ernährungsberatung in der Regel oder sehr häufig überhaupt keine Erstattung bekommen.
Das heißt, die Aufklärung findet einfach nicht statt.
Ja, es ist nicht selbstverständlich, wenn eine Frau zum Beispiel sehr viel arbeiten geht, die kommt nach Hause, dass die frisch für ihr Kind kocht. Manche schaffen das, manche nicht, dass die Schulkantinen vernünftiges Essen haben. Manche schaffen das, manche nicht. Dass der Rewe nebenan voll ist mit präparierten, fertigen, industrialisierten Nahrungsmitteln, Chips mit den Geschmacksverstärker, Cola, das ist alles da. Und wir müssen ganz viel Arbeit leisten und es muss ein Bewusstsein entstehen. Aber das geht nur, wenn die Gesellschaft, vor allem die Krankenkassen, sich da einsetzen.
Ja, es gibt dann auch noch viele Folgeerkrankungen. 40% der Kinder mit Adipositas leiden unter Angststörungen, 43% an Depressionen. Allein das könnte ja auch für die Krankenkassen schon ein Signal sein, dass sie da handeln müssten. Sie scheinen es aber nicht zu tun. Was glauben Sie, was ist die Ursache?
Ich glaube, dieses Bewusstsein entwickelt sich langsam. Und wie alles, was sich verändern muss, dauert das. Aber das ist nicht eine Sache, was ganz schnell geregelt wird, weil das hat sich so ganz angeschlichen. Und ich denke, dass schon bei der Geburt mit dem Stillen, das ist so wichtig, dass Babys gestillt werden, wenn es klappt. Es klappt nicht immer, dann haben wir keine Wahl und dann nehmen wir das an und machen wir das mit der Flaschennahrung. Dann kommt die Säuglingsnahrung. Sehr häufig essen Kinder in dem zweiten, dritten Lebensjahr nicht regelmäßig und nicht viel. Aber gerade dann zwingen wir Eltern die dazu und sagen, der Teller muss leer gegessen werden. Warum eigentlich, wenn das Kind satt ist?
Also da hilft die gelassenere Einstellung wiederum. Aber wenn es eben Eltern gibt, die auch Beratung suchen und dringend Beratung vielleicht auch brauchen, welche Anlaufstellen gibt es?
Ganz wenige. Und das ist das Problem. Die Krankenkasse gibt viel mehr Geld aus, um Herzkrankheiten, Diabetes zu behandeln, als präventiv zu handeln. Und das wäre vielleicht ein Punkt, wo die darüber nachdenken sollten.
Nach der Einigung über einen Koalitionsvertrag gibt es auch Meldungen, dass Union und SPD eine Kommission zur Angleichung von Arzthonoraren vorbereiten. Das betrifft auch unseren heutigen Leutegast Karela Isvaran, Kinderärztin aus Köln. Welcher Gedanke kommt Ihnen als erstes, wenn Sie diese Meldung hören?
Ich möchte der Politik nur ausrichten, die sollen sich bitte nochmal Gedanken machen über Familien und Kinder und präventiv dafür sorgen, dass die Eltern auch dieses Thema Stress besser angehen. Zum Beispiel Hebammen, die Kinder und den Müttern bei der Geburt unterstützen und entstressen. Ihre Stellen werden alle gestrichen. Ich finde es eine Katastrophe in diesem reichen Land.
Da höre ich einen Vorwurf an die Politik daraus, dass sich die Politik zu wenig kümmert.
Die Wichtigkeit ist denen gar nicht klar. Wenn wir besorgte Eltern haben, die gestresst sind, aus welchem Grund auch immer, eine Geburt ist eine stressige Situation und ein Kind heißt ja Veränderungen und sehr viel Stress, Das müssen wir verstehen. Wir haben auch die Strukturen nicht, die uns unterstützen. Hebammen sind zum Beispiel ein guter Puffer. Aber daran müssen wir arbeiten, weil diese gestressten Familien werden krank, wenn wir denen nicht helfen.
Wir haben das Thema Hebammen auch schon hier diskutiert mit einer Hebamme in der Sendung. Aber letztendlich ist da natürlich auch die Wirtschaftlichkeit der Kliniken, die ja auch als Unternehmen arbeiten, oft gegeben. Und da treffen zwei Welten aufeinander. Wie lassen die sich für Sie vereinbaren?
Es ist ja unwirtschaftlich, Menschen krank werden zu lassen, wenn wir es vorbeugen können. Und die Vorbeugearbeit ist wichtig. Die Bindung, wenn Babys schreien zum Beispiel, dass wir die Eltern unterstützen, dass sie in Haushaltshilfe bekommen, sich sorgen, dass wir verstehen, wie wichtig das ist, dass diese Kinder gesund, glücklich und stark aufwachsen, widerstandsfähig bleiben und werden für dieses Leben das, was danach kommt. Wir sind eine brillante Gesellschaft. Wir sind sehr penibel, wenn es darum geht, wie wir Autos bauen. Aber wir müssen genauso penibel sein mit unseren Kindern.
Wie halten Sie es mit Privat- und Kassenpatienten? Wie ist das Verhältnis bei Ihnen in der Praxis?
Ich habe eine gemischte Praxis. Das heißt, jeder ist willkommen. Aber ich muss dazu auch sagen, das geht ja nicht ewig, weil wir haben Einschränkungen. Zum Beispiel Beratungsleistungen werden nicht honoriert. Und für manche Praxen ist das ja nicht möglich. Die müssen sagen, ich nehme keine neuen Patienten auf.
Und so wie wir heute Vormittag gesprochen haben, scheint die Beratung aber oft das Wichtigste für die Eltern auch zu sein.
Genau, Beratung, Wahrnehmung, dass wir die nicht ablehnen, dass wir Patienten annehmen und helfen. Und das muss der Arzt honoriert bekommen. Es ist ja nicht so, dass Ärzte allgemein Verbrecher sind. Die meisten Ärzte, wie ich auch, lieben ihre Arbeit und wollen was tun. Und für manche Leute in manchen Gegenden rechnet es nicht. Aber dieser Arzt hat auch eine Familie, ein Zuhause. Und wir reden jetzt nicht von Reichtum, sondern ein angemessener Honorar ist sicherlich wichtig.
Gibt es für Sie ganz grundsätzlich ein großes strukturelles Problem bei uns im Gesundheitssystem?
Ich denke, es wird sehr, sehr wenig getan für Familien und Kinder. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, das sehe ich. Geburten werden gar nicht als eine große Sache betrachtet. Eine Frau, die entbindet, ein Vater, der von der Arbeit wegbleiben muss, weil sein Kind krank ist. All diese Sachen müssen verstanden werden.
Aber es gibt Elterngeld, es gibt Unterstützung für die Familien. All das ist ja gegeben. Sehen Sie das nicht?
Ja, aber wir müssen Eltern helfen, damit klarzukommen. Die sind trotzdem sehr gestresst. Und das ist mein Anliegen, auch dass die Eltern selbst verstehen, welche Kraft in sie steckt, welche Kraft in die eigene Heilungskraft bei den Kindern steckt. Und diese Aufklärung ist mein Anliegen und dafür brauchen wir Hilfe von den Krankenkassen.
Dann sage ich Dankeschön für den Besuch bei uns in SWR1 Leute, Karella Isaran.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR.